Ja, heute ist tatsächlich die letzte Predigt unserer Predigtserie, die im August gestartet ist, Meine Stadt, ich fühle mich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, sie ist unheimlich schnell vorbeigegangen, hat sehr viel in unseren Treffen und unseren Besprechungen aufgewühlt, hat unseren Fokus geschärft, weswegen wir hier sind in Amriswil und was Gott noch mit uns vorhat. Und während dieser Serie, da haben wir uns ja mit verschiedenen Fragen beschäftigt. Wir haben uns gefragt, was bewegt eigentlich die Menschen in Amriswil, in Schorreswil, Kätzwil, Dotzwil, Heferhofer? Was bewegt die Leute? Und daraus sind diese Gedankenblasen entstanden, wo wir gesagt haben, wir greifen mal so ein paar Gedanken auf, wo wir glauben, dass die aktuell sind. Übrigens wäre die Idea Spektrum, das ist quasi so der Blick für Christen. Wer das abonniert hat, diese Woche war das Thema Einsamkeit. Und dann haben wir uns überlegt, welche Angebote der Unterstützung oder der Gemeinschaft können wir als Gemeinde den Menschen oder unserer Umgebung anbieten und wie werden wir aktiv als Gemeinde, um in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und jetzt stehen wir am Ende von der Serie und wir merken, oh, das waren viele, viele gute Gedanken. Manches war konkret, manches war einfach mal aufgegriffen. Und ich glaube, da wartet noch ein Stück weit Weg auf uns, den wir dann gehen wollen. Ich erinnere mich noch so an die erste Predigt von Dave, und ich habe sie auch noch mal gelesen, so teilweise, wo er gesagt hat, Kirche, das ist eher ein Spital von Kranken als ein Museum von tollen Menschen, von wenigen, die glänzen. Und er hat es mit diesem Begriff geprägt, unter jedem Dach eine Sache. Und das ist gut, weil das hilft uns, uns klar zu machen, wir stehen alle an der gleichen Stelle. Wir alle haben mit Dingen zu kämpfen und wir alle haben es nicht eins zu eins perfekt im Griff. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur offene Türen haben, dass Menschen zu uns hereinkommen, sondern wir wollen uns auch überlegen, wie können wir hinausgehen, wie können wir praktisch werden. Letzte Woche, die Kerzenziehwoche, die war zum Beispiel so eine Aktion, wo wirklich direkt rausgegangen sind wir nicht, aber wo wir doch etwas angeboten haben, was in der Gesellschaft von Amriswil Resonanz gefunden hat. Und es sind sehr viele Leute in die Gemeinde gekommen, die noch nie, denke ich, hier waren, weil noch nie das Gesicht gesehen. Ingo wird nachher nochmal was dazu sagen. Und ich habe am Anfang nochmal darüber gesprochen, wie Gott uns ein Fundament geschenkt hat, ein Fundament der Annahme und der Liebe, wo er sagt, du bist mein Kind. Dieser identitätsstiftende Satz, du bist mein Kind, ich liebe dich. Und wie wenn uns diese Wahrheit entgleitet durch Zweifel und Ängste, die kommen, wie wir dann gar nicht mehr Zugriff haben zu dieser Wahrheit und wie das eben genau diese ganzen Ängste und Sorgen bewirkt, die wir in den Sprechblasen behandelt haben und die uns manchmal ausbremsen und extrem blockieren. Und heute möchte ich jetzt über die Einsamkeit sprechen, Einsamkeit in einem ganz bestimmten Umfeld, in einem ganz bestimmten Rahmen, nämlich über Einsamkeit in der Ehe. Und ich habe mich ja für dieses Thema Einsamkeit intensiv auch vorbereitet, viel gelesen und habe in einem Buch von dieser Jeanette Menzel gelesen, sie sagt, dass 60% aller Menschen, die über Alleinsam und Einsamkeit klagen, verheiratet oder in einer Beziehung sind. Also von denen, die sich einsam fühlen, sind trotz allem 60% irgendwie in einer Beziehung. Das ist vielleicht eine gute Nachricht für Singles, ja, die ein aufregendes Leben haben und nicht einsam fühlen und denken manchmal, sie werden schräg angeguckt. Beziehung, verheiratet sein, ist kein automatisches Sicherheit, dass es einem nicht einsam geht. Und ich habe jetzt leider nochmal recherchiert, um diese Quelle auch ausfindig zu machen, wie kommt man auf so eine Zahl, ich habe es nicht gefunden. Aber egal wie hoch diese Zahl ist, schon 20, 30, 40% wäre zu hoch für dieses Thema. Und ich habe mich gefragt, wie erlebt man eigentlich den Beginn einer Partnerschaft? Eigentlich erlebt man das doch ganz gegenteilig. Ja? Man lernt sich kennen, man beschnuppert sich, man möchte den anderen in seiner Persönlichkeit kennenlernen, man nimmt sich Zeit, man interviewt den anderen, man will alles, was man bisher noch nicht mit dem anderen erlebt hat, müsste man erfahren, indem man sich die Geschichten erzählt, die man als Kind, als Jugendlicher durchlebt hat. Und gleichzeitig schwört man sich die Liebe und unterstreicht das durch irgendwelche Gesten oder Geschenke, dass man sagt, wir zwei, wir gehören zusammen. Wir sind eine Einheit. Und in diesem Gehen, in dem man das Leben miteinander teilt, steht eine Nähe und eine Intimität. Wenn ihr jetzt schon über 2 Jahre verheiratet seid, dann denkt doch mal kurz zurück, wie das am Anfang war. Soll das eigentlich ein Witz sein? Also wenn man nach 2 Jahren das nicht mehr weiß, dann ist irgendwas falsch. Aber wenn man schon 20, 30 Jahre verheiratet ist, noch mal kurz zurückdenken, wie war das eigentlich am Anfang? Und dieses sich kennenzulernen, Interesse zu haben, mit Gesten und Geschenken dem anderen seine Liebe auszudrücken, das ist ein wunderbares, eine wunderbare Vorgehensweise, um eine Ehe spannend zu halten, um eine Ehe zu pflegen, um eine gute Ehe zu führen. Ehen werden nicht schlechter, weil man aktiv etwas dafür tut. Das muss man auch mal sehen. Ehen werden vielmehr schlechter, weil man es unterlässt, etwas dafür zu tun. Ihr Leben, von sich aus wird jede Ehe schlecht, ganz von alleine. Muss ich mich gar nicht drum kümmern. Passiert einfach. Also im Alltag einer langen Ehe, seiner Arbeit nachzugehen, sich um seine Eltern zu kümmern, um die Kinder sich zu kümmern, all das ist ganz leicht. Und indem, dass wir überall woanders Prioritäten setzen, fangen wir an, unseren Partner, unsere Partnerin zu vernachlässigen. Und das passiert nicht plötzlich, das passiert schleichend. Da fällt ein Kuss weg, hier eine Umarmung, dann kuschelt man nicht mehr so oft miteinander. Und am Ende schleichen zwei Menschen fast wie Fremde umher und sie leben eine gepflegte Lieblosigkeit. Man schimpft nicht, man streitet nicht, aber man hat sich auch sonst nichts zu sagen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, wie das aussehen könnte. Ich liebe dich und du bist ein guter Ehemann, doch manchmal wünsche ich, da wäre mehr. Ich könnte 5 Kilogramm zunehmen. Ernstes Thema und trotzdem braucht man einen gewissen Humor, um an das Thema ranzugehen. Bevor wir uns jetzt mal mit praktischen Empfehlungen auseinandersetzen, was einer Ehe gut tun kann, möchte ich zuerst mal in der Bibel schauen, was sagt eigentlich die Bibel über die Ehe. Und ich finde, eine der konkretesten Beschreibungen von Ehe, die finden wir im Epheserbrief in Kapitel 5 und das möchte ich euch mit euch mal durchgehen. Manche Bibeln machen die Überschrift bei Vers 22. Neuere Bibeln machen die Überschrift bei Vers 21 und ich finde, der Vers 21, den müssen wir unbedingt dazu anschauen, um das Gesamte zu verstehen. Und deshalb in Vers 21 lesen wir, ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Klammer an der Stelle aufmachen, dass wir sagen, zuerst einmal geht es in der Ehe darum, dass wir uns einander unterordnen und dass wir durch diese Haltung der Unterordnung Christus ehren. Unterordnung ist übrigens eine Gabe oder ein Verhalten, das wir auch an anderen Stellen finden. Also das betrifft nicht nur die Ehe, sondern auch der gepflegte Umgang der Christen in der Gemeinde. Heißt, nimm dich nicht so wichtig, zeige Demut, ordne dich unter. Aber gerade hier geht es jetzt auch um Ehe, auch hier nochmal deutlich zu machen, ordnet euch einander unter. Und ich glaube, Paulus, der scheint sich ziemlich gut mit Menschen auszukennen. Weil es scheint, als ob diese Eröffnung von diesem Abschnitt, dass es da irgendwelche Probleme gibt, erscheint, dass wenn er das nur schreibt, dass es dann doch nicht passiert, weil es aus seiner Lebenserfahrung heraus bestimmte Probleme bei Frauen und bei Männern gibt, die sich immer wieder wiederholen. Vielleicht nicht bei jedem oder sicherlich nicht bei jedem, auch nicht gleich bei jedem. Aber statistisch gesehen gibt es in der Ehe so zwei Dinge, die das Eheleben schwer machen. Und die greift Paulus quasi auf. Und bevor wir uns den Frauen zuwenden, erst einmal überspringen wir ein paar Verse und schauen uns, was Paulus jetzt nochmal explizit in Vers 25 an die Männer schreibt. Also die Klammer ist, ordnet euch einander unter. Und dann sagt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Also Paulus sagt hier, neben der gegenseitigen Unterordnung, sage ich euch Männer nochmal speziell, liebt eure Frauen. Nicht, dass es irgendwann nach ein paar Jahren passiert, dass die Frau fragt, du Schatz, liebst du mich eigentlich noch? Und der Mann antwortet, das habe ich dir doch am Traualtar gesagt, das musst du doch nicht fragen. Wenn sich was ändert, lasse ich es dich wissen. Und in dem, was Paulus aufgreift, greift er definitiv eine Schwäche von uns Männern auf. Nämlich, dass wir unseren Frauen viel zu selten zeigen und sagen, wie wichtig sie für uns sind und wie sehr wir sie lieben. Und deshalb gibt Paulus den Männern an der Stelle nochmal eine extra Aufforderung. Er sagt, liebt deine Frau und das nicht nur irgendwie, sondern mindestens genau so wie dich selbst. In Vers 28 sagt Paulus, wer nun seine Frau liebt, der hat sich selbst angenommen. Also ihm ist der Punkt ziemlich wichtig. In Vers 33 kommt er nochmal drauf, aber da komme ich nachher nochmal hin. Das heißt, wenn du deine Frau liebst, dann ist immer noch die beste Art, ich liebe dich zu sagen, es ihr auch zu zeigen. Drücke deine Liebe deiner Frau immer mal wieder aus mit Worten, mit Blumen, mit Geschenken, mit dadurch, dass du im Haushalt hilfst, dass du ein Kärtchen schreibst, dass du ihre Schultern massierst. Also was auch immer die Liebessprache deiner Frau ist, lerne sie zu sprechen. Es bringt nichts zu sagen, aber ich bringe doch das Gehalt nach Hause, dass du einkaufen gehen kannst, wenn die Liebessprache der Frau Geschenke ist oder dass sie unterstützt wird in ihren Aufgaben, dann reicht das nicht aus. Ich komme nachher nochmal auf die Rolle der Männer zurück. Jetzt kommen wir mal zu Vers 22 zur Rolle der Frau, weil das ja auch grundsätzlich viel mehr Diskussionsstoff liefert. Hier steht, so wie ihr Frauen Christus gehorcht, schon mal gut, sollt ihr euch euren Männern unterordnen, denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Ich glaube, was Paulus hier aufgreift, das richtet sich zuerst mal an die Männer. Sorry. Viele Männer nehmen ihre Rolle als Haupt überhaupt nicht wahr. Die übernehmen die Verantwortung in der Beziehung überhaupt nicht, treffen keine Entscheidungen, ziehen sich zurück, überlassen die Kindererziehung der Frau. Und jetzt sind die Frauen mit dem Haushalt, mit dem Alltag, mit der Organisation der Familie, sind sie beauftragt und müssen Entscheidungen treffen und nach außen sieht so aus, als ob sie die Hosen anhat. Und dabei geht der Mann nicht in seine Berufung und übernimmt nicht die Verantwortung, die er haben sollte. Und so scheint es, dass Frauen dominant sind und den Ton angeben. Und diese Frauen oder vielmehr die Schwächen dieser Frauen, zu denen sagt Paulus nochmal ganz deutlich, liebe Frauen, ordne dich deinem Mann unter. Im Grunde genommen sage ich Paulus in Vers 21, ordnet euch einander unter, aber weil ihr Frauen hier ein Problem habt, was allerdings auch mit den Männern zusammenhängt, weil ihr Frauen ein Problem habt, sage ich es einfach nochmal ganz speziell zu euch, ordne dich unter. Und gleichzeitig sagt Paulus, und du, lieber Mann, höre nicht auf, deiner Frau deine Liebe auszudrücken. Zeige deiner Frau, egal wie lange du mit ihr verheiratet bist, immer wieder deine Liebe. Da hast nämlich du ein Problem. Und wenn wir die Verse zusammenfassen jetzt hier, 21 bis, bin jetzt so bei 25 ungefähr, dann sagt Paulus Folgendes, ordnet euch einander unter, Frau, gell, denkt daran, ich habe gesagt unterordnen, und du Mann, ich fordere dich auf, deine Frau zu lieben. Und diese Aufforderung hebt übrigens alle Herrschaftsallüren auf. Seine Frau zu lieben heißt nicht, den Macho rauszuhängen und sich hinten und vorne bedienen zu lassen, sondern es heißt, seiner Frau Liebe zu zeigen. Hör auf, von deiner Frau Unterordnung einzufordern, wenn du ihr nicht mindestens einmal im Tag konkret deine Liebe zum Ausdruck bringst. Diese beiden Dinge, die gehören zusammen. Und leider wurden die in der Vergangenheit auseinandergerissen und die Frau wurde zur Unterordnung gezwungen, aber keiner hat den Mann aufgefordert, immer wieder der Frau seine Liebe zu offenbaren und zu zeigen. Lieber Mann, du kannst nicht einfordern, was du selbst nicht gibst. Punkt. Du musst es erstmal vorleben und dann ist es ein Miteinander, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Und nochmal zum Vers 23, ich weiß nicht, kannst du noch einmal zurückgehen? Noah, habe ich jetzt nicht gedacht, aber dass wir das nochmal zeigen. Vers 23 nochmal, Folie 6. Wenn Christus das Haupt der Gemeinde genannt wird, und in diesem Abschnitt der Mann in Bezug auf Christus das Haupt der Frau ist, dann lasst uns doch mal kurz überlegen, wie Christus sein Hauptsein in der Gemeinde lebt. Lebt Christus das Hauptsein mit uns herrschend, unterdrückend, vernachlässigend? Christus als Haupt der Gemeinde ist entfaltend, liebend, vergebend, langmütig. Und so wie Christus das Haupt der Gemeinde Gutes tut, so soll der Mann als Haupt der Frau ebenso Gutes tun. Und ich glaube, diesen Gedanken, der ist in all diesen Predigten über Epheser 5 meines Erachtens oft zu kurz gekommen. Und ich weiß, heute gibt es so das Männerbashing, sorry. Aber ich glaube, da haben wir als Männer echt Nachholbedarf. Und deshalb bin ich da ein bisschen direkter. Folie 7. Ohne die Liebe des Mannes zu Gott und zur Ehefrau kann auch die Unterordnung der Ehefrau nicht generell eingefordert werden. Und das ist wichtig. Ist vielleicht auch eine Generationenfrage, wann man so als Mensch geboren wurde und geheiratet hat. Bei den Jüngeren ist es heute eigentlich völlig logisch. Bei uns Älteren, auch so wie ich es noch erlebt habe, war es noch nicht ganz so klar. Und jetzt kommt der letzte Vers aus Kapitel 5 und wie gesagt, das ist so wie eine Klammer zwischen Vers 21 und 33. 33 ist der letzte Vers. Da bringt Paulus das nochmal auf den Punkt. Also die Öffnung war, ihr sollt euch einander unterordnen, aber weil Paulus eben um die Schwächen der einzelnen Geschlechter weiß, sagt er, deshalb sage ich noch einmal, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten und ehren. Das ist Gottes Idee von Ehe, die Paulus uns dort im Epheserbrief rüberbringt. Gegenseitige Unterordnung, Liebe füreinander und Ehre und Wertschätzung gegenüber dem Partner. Und das passiert nicht automatisch. Automatisch wird es schlechter, sondern es bedarf, dass wir uns aktiv in unserer Ehe engagieren. Ihr habt jetzt ein kleines Cartoon, was auch schon eine gewisse Aktivität anzeigt, aber es darf auch ein bisschen mehr sein. Der Frau geht es ja dabei gut, wenn man den Gesichtsausdruck anguckt. Frauen sind echt bescheiden manchmal, gell, muss man wirklich sagen. Ey. Allein das, die Hand zu halten. Er hat sich bewegt. Ja. Gut. Wie ihr wisst und sicherlich auch schon in einigen Predigen feststellen konntet, ist mir ja ein ehrliches und ein authentisches Christsein enorm wichtig. Und ich erzähle oft, denke ich, aus meinen persönlichen Schwächen und auch aus meinem Versagen, weil ich uns als Gemeinschaft ermutigen möchte, offen und ehrlich ebenfalls mit deinen Schwächen umzugehen. Und am Anfang unserer Predigtserie, da hat ja eben Dave diesen Spruch geprägt, unter jedem Dach hat es ein Sach oder unter jedem Dach ein Sach oder unter jedem Dach ein Ach, wie man es auch ausdrückt. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Ehen und Beziehungen. Auch dort ist nicht alles immer rosig und toll und Wolke 7. Und aus unterschiedlichen Gründen, da knotzt es auch immer mal wieder zwischen mir und meiner Frau und ich habe ihr den Predigtabschnitt schon mal zur Korrektur gegeben. Sie hat zurückgeschrieben, das ist okay, danke, dass du nachfragst. Und auch uns geht es manchmal so, dass wir einfach Spannung entwickeln. Ja, es kann sein, dass ich fühle mich nicht genug von ihr unterstützt oder sie hat das Gefühl, dass ich mir nicht Zeit zum Zuhören nehme oder sie mal ehrlich frage, wie es ihr geht. Und dann merken wir, wie sich langsam Spannung aufbaut und wenn wir nicht sofort, also innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Stunden darüber reden, was durchaus vorkommt, dann hat es Auswirkungen auf unsere Beziehung. Erstmal wird die Kommunikation knapp. Ja, wir sagen nur noch so das Wesentliche, was es braucht. Dann führen die Spannungen dazu, dass wir uns so im Alltag nicht mehr berühren, mal einen Arm auf die Schulter legen oder einfach aneinander vorbeistreichen, dann fällt das aus. Und irgendwann ist auch die Geduld und die Offenheit und die Wertschätzung, mit der wir eigentlich miteinander umgehen wollen, ist am Ende. Bei mir schneller, muss ich auch zugeben, als bei Jenny. Und dann braucht es in der Situation, braucht es eine Demut von uns beiden, wirklich zu sagen, hey komm, jetzt setzen wir uns mal hin und reden darüber, das ist doch blöd da, wir wollen doch eigentlich so gar nicht miteinander umgehen. Es braucht den Impuls von einem, das anzusprechen. Und jetzt nochmal was zu Epheser 5, Vers 23. Lieber Mann, du bist das Haupt in der Ehe. Und wenn es Probleme gibt, dann ist es zuerst einmal deine Verantwortung, diese Probleme anzusprechen. Keiner würde im Geschäft erwarten, dass der Mitarbeiter zum Chef geht und sagt, Chef, in unserem Team gibt es Probleme. Jeder würde vom Chef erwarten, dass der Chef Probleme anspricht. Auch das, lieber Ehemann, gehört zu deiner Aufgabe. Zu gucken, dass es deiner Frau gut geht und die Sachen aktiv anzugehen. Also ich möchte euch ermutigen und deshalb auch von mir und von Jenny erzählen, es ist nicht alles rosig. Ich möchte euch ermutigen, dass wir wirklich lernen, offen zu sein, wenn es Probleme gibt, uns Hilfe zu suchen, auch zu Hause hinzusetzen und ins Gespräch zu kommen, aber vor allem eben auch echt und authentisch hier als Gemeinde zu leben. Wir wissen an manchen oder an einigen Beziehungen, auch hier aktuell, da knorzt es und knackst es. Und das muss keine Scham auslösen, sondern Mensch, schön, dass wir hier sind, dass es einander gibt und dass wir da miteinander ins Gespräch kommen können. Du kannst dir hier Hilfe suchen oder dich anvertrauen. Und dann beten wir miteinander und gehen den Weg, den es braucht, um hier Heilung zu erleben. Ich möchte aber nicht nur die schwierigen Situationen beschreiben, da haben wir jetzt heute Morgen genug gehabt, sondern auch mal anschauen, wie kommt man eigentlich, wenn so eine Ehe ein bisschen festgefahren ist, wie kommt man da eigentlich wieder raus? Und es gibt ganz praktische Schritte und ich denke, diese Schritte, die funktionieren nicht nur in einer Ehe, sondern die funktionieren auch im Privaten, mit Familie, mit Eltern, funktioniert auch am Arbeitsplatz oder auch hier in der Gemeinde. Und ihr findet diese 5 Punkte auch im Gottesdienstflyer innen. Der erste Punkt ist, und ich glaube, das gilt so für die gesamte Predigtserie, übernimm Verantwortung für dich selbst. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Hör auf zu sagen, die anderen machen dies, die anderen machen das. Und für die Ehe heißt es, hör auf, deinen Partner verantwortlich zu machen, wie es dir geht. Werde aktiv und verändere das. Dann ein Punkt, den ich letztes Mal schon angesprochen habe und der auch hier natürlich für die Ehe gilt. Zeige in Gesprächen Interesse an anderen. Hab nicht nur den Eindruck, jetzt musst du deine Dinge abladen beim Partner oder abladen beim Gesprächspartner nachher in der Cafeteria oder so, sondern geh und stelle Fragen, stelle offene Fragen. Leihe dein Ohr. Lass den anderen ausreden und hör ihm wirklich zu. Und dann nochmal für die Ehe, dann frage dich, was macht dieses Einsamkeitsgefühl aus? Was ist es tatsächlich, was du bräuchtest, was du dir vielleicht auch von deinem Partner wünschst, was du nicht hast, was diese Situation erleichtern würde? Und als 5. führe ein Ritual, vielleicht auch ein neues Ritual in deiner Partnerschaft ein. Geht regelmäßig essen oder was trinken oder geht in Ausgang, wo man sich doch nochmal anders Zeit nimmt, um in Austausch zu kommen, wo man nicht abgelenkt ist von irgendwelchen Dingen im Haushalt, zu Hause und man wirklich dazu kommt, Zeit zu haben, um sich persönliche Dinge zu fragen. Also alles beginnt mit Offenheit füreinander und reden und erst danach kann man sich dann Gedanken machen, was man dann auch aktiv verändern möchte. Ja, damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende unserer Predigtserie angekommen. Das ist der Wahnsinn irgendwie für uns Pastoren, wo wir uns wirklich intensiv damit beschäftigen. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, ja, was bleibt denn jetzt eigentlich? Was bleibt? Ich habe so 3 Punkte für mich rausgeschrieben, wo ich sage, Mensch, wenn die bleiben könnten, das wäre gut. Der erste Punkt ist, hoffentlich bleibt die Erkenntnis, dass es normal ist, im Leben Probleme zu haben, aber dass unser Gott gut ist und er helfen möchte. Da möchte ich nochmal auf die letzten 2 Predigten zurückkommen, wo wir in manchen Problemen wirklich das Gefühl haben, das ist jetzt unser Schicksal für das Ende des Lebens. Das bleibt so. Nein, es bleibt nicht so. Wir haben einen Gott, der ganz viel tun kann. Als 2. Erkenntnis bleibt hoffentlich die Erkenntnis bei dir, wenn es dir gut geht und du sagst, jetzt war das eine Predigtserie, mit der konnte ich überhaupt nichts anfangen. Dass du doch merkst, aha, in meinem Umfeld gibt es Menschen, die haben die und die Themen, die und die Herausforderungen und die habe ich gar nicht. Mensch, ich könnte ja eigentlich mir mal Zeit nehmen für so jemanden und ihm helfen, zur Seite stehen, mittragen. Das wäre für mich ein echter Mehrgewinn in dieser Serie, wenn das rauskommt. Und das 3. und da werde ich auch nicht aufhören, drüber zu predigen, das ist der Punkt, unter jedem Dach hätte es Sach. Und dass wir nicht voreinander perfektes Christsein oder happy-clappy Christsein oder glückliches Christsein leben müssen, wenn es nicht so ist. Sondern das ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wir authentisch und offen auch mit unseren Schwächen und Herausforderungen umgehen und nicht alleine damit kämpfen müssen und irgendwann stürzen wir ab und die Leute sind ganz schockiert. Ich wusste gar nicht, wie schlecht es dir geht. Ja, weil keine Offenheit war, darüber zu reden. Also lasst uns ehrlich und authentisch sein und in jeder Herausforderung mit der verändernden Kraft Gottes rechnen. Er will uns segnen. Er gibt uns Beistand in unseren Herausforderungen. Seid gesegnet. Amen.